Listen.
Genauso konsequent zu sein und genauso zielstrebig zu sein mit meinem Handeln, egal in welchem Bereich des Bodybuildings, als in einer Diät, in der man halt sofort immer ein Ergebnis bekommt. Ne? In der du von Woche zu Woche besser aussiehst, in der du eine Rate of Loss hast, in der du Faktoren hast, wo du immer dran abmachen kannst, okay, der Prozess arbeitet für mich. Ich krieg sozusagen meine Möhre, meine Belohnung für das, was ich an Arbeit tue. Und das kriegst du halt in der Improvement Season, je länger sie voranschreitet, halt immer weniger halt. Ne? Also die Möhre, die kommt irgendwann gar nicht mehr. Und trotzdem musst du mehr tun, härter trainieren, immer mehr essen. Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Die Nettohypertrophie-Serie geht in die nächste Episode. Fragt mich nicht, welche Folge es sind.
Schon, achte Episode.
Nils hat ja den Überblick. Er weiß, wo wir stehen. Die achte Folge schon, ne? Das ist ja schon, ja, baldes Jubiläum. 10 Folgen. Wahnsinn.
Und ich habe immer noch keine Nettohypertrophie gemacht. Irgendwie läuft es nicht so.
Hast du keine Nettohypertrophie gemacht? Aber
aufgrund der Umstände. Ja, am Anfang des Jahres war ja Minicut, beziehungsweise Maintenance Phase. Dann war Corona. Jetzt ist eher so Rebuild und danach fängt es erst an. Mit deiner Analogie, ich habe gerade den Bahnhof erst gefunden. Ich sitze noch gar nicht im Nettohypertrophie-Zug.
Nee, du guckst gerade noch, in welchen Zug du einsteigst, ne?
Ja, ja.
Und welche Züge stehen da so zur Auswahl?
Der Masse ist Machtzug. Der zieht mich schon an.
Ja.
Lean Bulk Zug, der spricht mich nicht so an, der Lean Bulk Zug. Und dann ist da noch der Runner M Hammer Curl Zug.
Die drei
könnte Züge man vielleicht kombinieren mit dem Masses Macht Zug. Vielleicht fahren die in die gleiche Richtung.
Ich denke mal, die werden eine gute Zeit lang in die gleiche Richtung fahren, bevor sich die dann so ein bisschen teilen. Aber das ist natürlich jetzt auch eine schwierige Entscheidung, ne?
Ja.
Da müsste man jetzt mal schauen, wer da den Zug führt. Oder ob man den Zug selber führt.
So, sollen wir starten? Bei dir? Ich habe letztes Mal angefangen.
Bei mir? Okay, was gibt's Neues bei mir? Wichtigste Neuerung in meinem Leben ist, die Gyms in Hamburg sind seit heute wieder offen. Ganz unerwartet, aus dem Nichts wurde das entschieden gestern. Die meisten Studiobetreiber sind da gar nicht, also sind darauf vorbereitet, aber sie sind nicht darauf vorbereitet, unter welchen Umständen das Ganze stattfinden muss. Denn Hamburg schießt den Vogel ab und sagt, nein, nicht nur 1,5 Meter Mindestabstand, sondern 2,5 Meter Mindestabstand. Das heißt, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze hier umsetzen lässt in den Studios. Ich werde morgen das erste Mal wieder ins FitX fahren, weil 2,5 Meter, wenn man sich mal wirklich 2,5 Meter ausrechnet, sich mal einen Zollstock hinlegt und das dann um sich einmal herum, dann kannst du halt selbst in ein großes Studio so wenig Menschen reinlassen und muss so viel absperren, dass ich befürchte, dass es zwar cool ist, dass sie wieder aufmachen, aber für unser Eins, die halt strikt den Trainingsplan befolgen wollen, eine bestimmte Abfolge haben, wird das, ich befürchte, nicht praktikabel sein. Ich befürchte, die Studios haben auf, ich werde wahrscheinlich trotzdem zu Hause trainieren müssen oder meine Trainingszeiten komplett verändern zum Zeitpunkt, wo halt nichts los ist. Das ist so meine Vermutung. Vielleicht geht auch so alles cool. Das werde ich morgen herausfinden. Ja, das war so eigentlich so die größte Nachricht der letzten 2 Wochen, die dann gestern eingetrudelt ist. Und ansonsten habe ich jetzt meine Maintenance-Phase komplettiert. Jetzt Sonntag. Ging halt relativ fix rum, 3 Wochen. In der Zeit habe ich halt auch nur zu Hause trainiert, wirklich sehr, sehr wenig Trainingsvolumen gefahren, war sehr angenehm und ich war halt auch nach der ersten Woche durchgehend gut erholt im Alltag. Also das habe ich wirklich seit bestimmt, was habe ich zu Julia letztens gesagt, seit 2, 3 Jahren war ich so nie so wenig ermüdet vom Training, wie jetzt zu diesem Zeitpunkt nach der ersten Woche richtig Low-Maintenance-Volumen, was ich sonst so halt auch noch nie gefahren habe. Also seit ich mit Steve zusammenarbeite, haben wir noch keine Maintenance-Phase gemacht oder ähnliches, sondern eigentlich immer Improvement-Season und kurze Minicuts. Ja, also das kann Wunder wirken in dem Sinne, ne? Ist ja auch aktuell immer noch so ein Streitthema, diese Maintenance-Phasen und ob das ganz nötig ist.
Ja, man muss das im Kontext sehen. Ich glaube, dass das
immer im Kontext sehen,
nicht getan wird.
Und von daher bin ich jetzt richtig gut aufgestellt für den Cut, der jetzt kommen wird. Geplant sind 2 Mesozyklen, also kein Mini-Cut, sondern wirklich ein bisschen ausgedehnter, mal so einen wirklichen, wie soll man das nennen, so ein Clean-Up, ja, also ein Clean-Up zu machen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also ist jetzt eigentlich wirklich auch der richtige Zeitpunkt. Appetit ist halt sehr, sehr im Keller. Essen ist Arbeit, macht keinen Spaß. Es gibt wirklich kein Lebensmittel, wo ich mich drauf freue. Keins. Gar keins. Nichts. Also kannst du mir hinstellen, was du willst. Das schmeckt vielleicht im ersten Bissen, schmeckt es gut. Und der zweite ist dann schon, ja, okay. Wie viele Kalorien hat das wohl? Esse ich jetzt so? Und dann, ja. War es das halt.
Bei wie viel Kalorien bist du aktuell?
3200.
Wenn du nicht,
3200
und wenn du nicht Kalorien. Maintainst?
Wenn du nicht maintainst. Da war ich bei 3,4 bis 3,5.
Oh krass, dann wärst du bei mir auf jeden Fall in der Hölle, wenn ich immer so an die 4000 esse.
Ja, und das ist halt, ich bin halt
das nie,
glaube ich, von dem, was ich benötigt habe, über 3,5 hinausgekommen. Ich glaube, wir waren mal einmal bei 3,6 oder so. Und das halt, finde ich halt auch ein sehr, sehr interessantes Thema, weil das ist so etwas, wo die meisten es nicht schaffen, sich einfach davon, das individuell zu sehen und sich emotional davon frei zu machen, sondern die hören das von jemand anders, wissen auch, dass der mehr wiegt oder eine andere Trainingshistorie hat oder einen anderen
Aktivitätsgrad
hat, ne? Und das gleicht man immer dann irgendwie ab und so, ne? Oh, der muss so viel essen und der isst so wenig. Das ist natürlich voll davon abhängig, was für einen Alltag du hast, ne? Und was du halt an Kalorien benötigst. Ja. Und da bin ich eigentlich auch jemand, der sagt, okay, wenn du es hinkriegst, dich nicht bewusst bewegen zu müssen außerhalb deines Trainings, ja, außer so, dass du deine perfekten Gesundheitsmarker hast, dass du Bewegung bekommst, rausgehst, Luft bekommst, Licht bekommst, dann muss man natürlich auch sehen, spezifisch gesehen, macht es wenig Sinn, sich viel zu bewegen, um mehr essen zu können oder essen zu müssen, ja, als Bodybuilder, sondern wenn man mal aus Effizienzgründen guckt, ökonomisch das Ganze sieht, wenn du halt mit relativ wenig Kalorien deinen Kalorienüberschuss gewährleistest, dann musst du weniger verdauen, du musst weniger essen, du musst weniger Zeit fürs Essen investieren, in die Planung investieren. Ökonomisch gesehen fährst du damit besser, als zu sagen, boah, ich muss halt 5000 Kalorien ballern jeden Tag, weil ich mich halt so viel bewege und so aktiv bin und irgendwie zweimal am Tag trainiere oder so. Ne, einfach mal, um mal das so mal in den Raum zu stellen, überlegt mal, ob das so sinnig ist. Ich bin eigentlich froh damit, nicht so viele Kalorien zu benötigen, dadurch,
dass ich
motorisiert bin und so weiter und so fort.
Ich glaube, das kann einfach Fluch und Segen zugleich sein. Ich habe Situationen, wo ich auch mir denke, ich muss jetzt noch 800 Kalorien essen, ich habe einfach keinen Bock. Es gibt aber auch Situationen, wo ich dann vielleicht abends Sushi essen gehe, danach noch ein Ben & Jerry's esse und ich halt trotzdem in meinen Kalorien lande, weil ich eben so viel essen muss. Und da kommt das einfach auf den Blickwinkel an. Und was du auch gesagt hast, glaube ich, oft unterschätzt wird und auch weniger Beachtung findet. Ich glaube, wenn man in der Off-Season ist, dass man teilweise sogar noch mehr planen muss, wie man mit den Kalorien umgeht, als in einer Diät. Denn wenn wir in einer Gaining-Phase sind, oder eine Offseason, die meinetwegen 3 Jahre geht und wir ständig unser Kalorienziel nicht hitten, dann ist das ein Problem, weil es eben schwieriger ist, Muskeln aufzubauen, als Fett abzubauen. Wenn ich in einer Diät bin und mal 300 Kalorien mehr gegessen habe, es ist scheiße, aber das kann man korrigieren. Aber kannst du es korrigieren, dass du einen Mesozyklus nicht so aufgebaut hast, wie du hättest aufbauen können, weil du zu wenig Kalorien gegessen hast, weil du eben keine Planung an den Tag legst? Nee, diese Muskeln kannst du dir nicht im Nachhinein wieder zurückholen. Und ich denke, das wird auch oft unterschätzt, dieser, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, einfach, wie plane ich das Essen in der Off-Season? Und da kann es dann von Vorteil sein, wenn du eben nicht so viel essen musst, weil das dann auch wieder die Adherence beeinträchtigt irgendwo. Also es ist nicht geil, bei mir ist es nicht geil, dauerhaft jeden Abend eine Tafel Schokolade zu essen. Das, ja.
Das ist halt cool für 1-2 Wochen. So, und dann ist es halt auch Normalität und auch nichts Besonderes mehr. Und dann ist es einfach auch nur noch Mittel zum Zweck. Ne?
Ja.
Das wird halt dann in der Offseason halt auch immer. Es gibt halt den Punkt, aus meiner Sicht, da muss man aus meiner Sicht auch hinkommen als Athlet, wo die Offseason einfach keinen Spaß macht, auch vom Essen. Also wenn das immer noch dauerhaft absolut geil ist und du dich auf jede Mahlzeit freust, kann ich mir schwer vorstellen, dass man da sich mal wirklich in eine Richtung pusht, wo man den Körper halt auch in Regionen bringt, wo er noch nicht war, ne? Oder wo man ihn auch dazu zwingt, sich so anzupassen. Ja, also für mich war es das Schwerste zu lernen, die letzten 3 Jahre in dieser Improvement-Season, Off-Season, genauso konsequent zu sein und genauso zielstrebig zu sein mit meinem Handeln, egal in welchem Bereich des Bodybuildings, als in einer Diät, in der man halt sofort immer ein Ergebnis bekommt. Ne? In der du von Woche zu Woche besser aussiehst, in der du eine Rate of Loss hast, in der du Faktoren hast, wo du immer dran abmachen kannst, okay, der Prozess arbeitet für mich. Ich krieg sozusagen meine Möhre, meine Belohnung für das, was ich an Arbeit tue. Und das kriegst du halt in der Improvement-Season, je länger sie voranschreitet, halt immer weniger halt. Ne? Also die Möhre, die kommt irgendwann gar nicht mehr. Und trotzdem musst du mehr tun, härter trainieren, immer mehr essen. Ne? Wahrscheinlich, wenn du schwerer wirst, wird es trotzdem natürlich auch ansteigen, was du essen musst. Und kriegst halt eben immer weniger dafür raus. Ja? Und dann ist halt wieder gefragt, okay, mach's für den Prozess? Mache ich es wirklich für den Prozess? Und das stellt sich dann mit der Zeit halt heraus, wie sehr will ich halt wirklich Bodybuilding betreiben oder habe ich einen anderen Antrieb oder ist dieser Antrieb halt groß genug? Und je länger so eine Offseason dauert, desto mehr stellt sich halt heraus, ob man das halt wirklich will und ob man sich auch in Bereiche pushen möchte, auch vom Körperfettanteil. Da ist ja auch eine Frage dabei später, glaube ich, wo man sich vielleicht nicht allzu wohl fühlt, wo man aber gut performt. Ja? Ja. Auch das muss man immer wieder erstmal für sich rauskriegen halt, ne? Ob man das kann, inwieweit man das kann, inwieweit man sich wohlfühlt. Ja, ist eigentlich, das ist ja Bodybuilding, ne? Sage ich ja immer wieder. War für mich ja auch die schwierigste Phase, dahin zu kommen. Bodybuilding passiert halt in dem Maße, wo wir besser werden und nicht, wo wir leaner werden. Das ist dann wirklich nur noch eine Konsequenz dessen, um zu sehen, was passiert ist. Das ist dann die große Möhre, ne?
Ich denke, dass aufgrund dessen auch viele Leute einfach, oder dass für viele Leute eine Diät Zeitverschwendung ist im Bodybuilding und dass viele Leute unterschätzen, wie mächtig Zeit in Kombination mit einem Kalorienüberschuss ist.
Mhm. Ja, definitiv. Ja, und ich glaube, jetzt bin ich so ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das war auch vonnöten. Ansonsten gibt es, glaube ich, bei mir nichts Neues. Es hatte auch schon, glaube ich, jemand gefragt, das war jetzt gar nicht mehr da drin, ob ich jetzt irgendwas ändern werde, wenn die Gyms wieder aufmachen. Und wie gesagt, das mache ich davon abhängig, ob das Training da möglich wird. Wenn es irgendwie möglich ist, werde ich wahrscheinlich meinen Split wieder ändern. Ich habe ja jetzt 5 Tage trainiert, vormittags, nachmittags, Sessions. Das werde ich so nicht beibehalten, weil ich jetzt auch wieder mehr PTs machen werde wahrscheinlich, Outdoor, weil in die Studios geht es halt immer noch nicht. Und werde das Ganze so strecken, das Volumen halt auf 6 Trainingseinheiten. Das heißt, ich werde wieder auf Push-Pull-Legs 2-mal die Woche umsteigen und das Trainingsvolumen von 5 Tagen werden wir einfach auf 6 Tage splitten, habe ich kürzere Einheiten. Und das ist auch etwas, was ich ganz bewusst gemacht habe, wo ich Steve gesagt habe, das möchte ich unbedingt so machen, weil ich jemand bin, der in der Diät gerne frequenter trainiert, also öfter pro Woche trainiert, weil es mir relativ schnell natürlich auch mehr Spaß macht, in der Diät zu trainieren. Ne? Das werden die meisten kennen, am Anfang macht es halt Spaß, erst sieht man schlecht aus, die Fat-and-Flat-Phase und danach kommt dann so eine Phase, wo man dann halt schnell Verbesserungen sieht. Und dann macht mir das Training öfter halt auch wieder deutlich mehr Spaß. Dafür muss ich
Einheiten haben. Hattest du nicht auch in der Vergangenheit schon mal von Push-Pull-Legs Upper-Lower auf 6 Einheiten gewechselt und dann wieder zurückgeswitcht, genau, weil du gesagt hast, okay, das ist psychisch zu anstrengend und wenn du jetzt wieder 6-mal gehst, hast du dann irgendwelche Dinge, die du vielleicht änderst, wo du sagst, da waren in der Vergangenheit ja Störfaktoren, dass du die direkt rausnimmst, oder sagst du, dass aufgrund der Diät und dem, was du gerade gesagt hast, diese Störfaktoren eh nicht auftreten?
Genau, also ist völlig richtig. Das gab's. Wir haben einen Mesozyklus mal irgendwann letztes Jahr auch das ausprobiert. Das war in dem Maße, wo mein Trainingsvolumen, glaube ich, auch den absoluten Peak hatte in meiner bis jetzigen Trainingskarriere. Was zu dem Zeitpunkt auch gut funktioniert hat, aber die Einheiten an sich einfach zu lang geworden sind. So dass ich halt wirklich, weiß ich nicht, nach anderthalb Stunden immer noch zwei Übungen auf dem Zettel hatte, vielleicht manchmal sogar drei, je nachdem, wie lang der Mesozyklus dann gedauert hat, weil ich halt immer mehr Pausen gemacht habe und immer unkonzentrierter geworden bin, mich abgelenkt habe, Musik gesucht habe stundenlang. Auf einmal in Woche drei habe ich dann angefangen, Instagram zu öffnen in der Satzpause, wo ich so denke, das mache ich sonst nie, einfach um mich abzulenken. Ja, ich habe einfach die Konzentration verloren und deswegen habe ich gesagt, ich möchte es gerne mal versuchen, das Ganze zu strecken, ja, dass die Einheiten nicht mehr so lang werden. Was auch erst geklappt hat, was dann aber nicht mehr geklappt hat, was aber externe Faktoren hatte. Das war ein Zeitraum letztes Jahr, wo ich privat sehr, sehr viel um die Ohren hatte mit meiner Mutter, mit meiner Großmutter, wo ich ganz viele Sachen regeln musste. Und da kam es dann halt denkbar ungünstig, sechsmal die Woche zu trainieren, wenn du eigentlich zeitlich am besten gar nicht trainieren wollen würdest. Ich habe es dann natürlich trotzdem gemacht, wie ich halt bin. Wird dann einfach alles geplant und gemacht und getan, dass es dann halt irgendwie klappt. Aber da bin ich halt dann relativ schnell dran kaputt gegangen vom Gesamtaufwand des Alltags. Halt, ne? Das habe ich dann halt nicht mehr geschafft und dann sind wir halt zurückgewechselt. Also das ist jetzt nicht mehr der Fall. Deswegen werde ich da jetzt nichts groß ändern. Das Einzige, was ich hoffe, was möglich ist, dass ich einen guten Mix aus Heim- und Gym-Workouts hinkriegen werde. Das heißt, Push-Trainings werde ich definitiv hier bei mir zu Hause machen. Habe ich ja im letzten Podcast, glaube ich, auch schon erwähnt, dass die Bank mir halt super gut liegt fürs Langhanteldrücken, Incline, so Hybrid-Incline. Und Flies kann ich halt mit den Kurzhanteln super machen in verschiedenen Varianten, was für mich halt völlig ausreicht. Meine Brust ist jetzt keine super Stärke, aber auch nichts, was ich noch verbessern könnte bis 2021, was sich lohnen würde, noch weiter zu verbessern. Ne? In der Side-Chest-Pose sieht die Brust gut aus, in der Front halt nicht so gut. Das kann ich jetzt aber nicht mehr verbessern, sondern wir werden uns darauf konzentrieren, uns die Beine nochmal ordentlich vorzunehmen, den Rücken nochmal vorzunehmen. Und das sind halt schon zwei riesige Muskelpartien, was schon sehr, sehr schwer wird, noch in der kurzen Zeit zu verbessern, wenn das überhaupt noch signifikant geht. Und deswegen wird Push einfach hier trainiert, eher so ja, ein bisschen Maintenance-Hintergedanken, so trotzdem natürlich voll drauf, so wie es sein muss von der Intensität, entsprechend wie es vorgegeben ist. Genau, und Beine werde ich mal gucken, werde ich vielleicht eine hier, eine im Gym machen, damit ich mal wieder ein bisschen absolute Intensität da reinkriege. Und Pull werde ich auch im Gym trainieren, weil ich hier keinen vertikalen Zug habe.
Ja, das hast du letztens im Podcast erzählt, dass das bei dir problematisch ist.
Ja, und viel Dank für nichts an Otto, ja, um jetzt hier mal Negativwerbung zu machen, sollen sie mich verklagen. Ich habe ja den Latzug bei dem bestellt, da stand halt 2 Wochen Lieferdatum. Nach 2 Wochen habe ich eine Mail gekriegt, dass er in den Versand geht und einen Tag später habe ich eine Mail bekommen, dass sie das Lieferdatum nicht halten können und dass er Ende August erst wieder lieferbar ist. Also so ein typischer, ja, wie sagt man das auf Deutsch? So ein Bitch-Move im Englischen halt. So.
Die
hatten den auch gar nicht auf Lager, hundertprozentig nicht. Die wollten einfach mal gucken, ob es vielleicht noch klappt, ob sie ihn vom Händler rankriegen, ne? Und hatten ihn einfach nicht. So die Geschichte, wie das bei Pascal, glaube ich, auch war mit seinem Latzug von dem anderen Fitness-Shop da. Einfach, das mach doch, dann mach's doch bitte nicht. Nein. Sie haben alle meine Hoffnung zerstört halt so, weißt du?
Ich habe einmal was bei Otto bestellt. Ich hatte damals so Winterschuhe bestellt. Und das hat sich auch über 3 Monate gezogen. Und weißt du, was sie mir hinterher geschickt haben? Ja? Eine Schwangerschaftshose.
Perfekt.
Seitdem nie wieder was bei Otto bestellt.
Hast du die noch, die Schwangerschaftshose?
Nein, die habe ich umgetauscht. Damals habe ich nur 60 Kilo gewogen, die ist so runtergefallen. Heute würde die vielleicht passen.
Sonst hätte ich gesagt, du musst auf jeden Fall den Massezug wählen. Dann wäre das
vielleicht
nötig gewesen. Oder ja, oder für Julia. Eine Schwangerschaftshose. Ja, okay, wir wollen jetzt aber nicht über Otto ranten. Viel wichtiger, Nils, was ist bei dir passiert? Ich habe gehört, es gibt unglaubliche Nachrichten.
Es gibt Neuigkeiten. Ja, aber das ist jetzt ein Cliffhanger, weil ich werde erstmal über die Vergangenheit reden und dann werde ich das gleich sagen. Ich hatte ja in der letzten Episode gesagt, wie ungefähr das Programming aussieht, was ich so für mich prognostiziere. Und das ist auch alles so eingetreten. Das heißt, dass ich sehr zufrieden bin mit den letzten 2 Wochen. Ja. Ich hatte ja auch gesagt, dass die absoluten Intensitäten lächerlich gering sind, einfach weil ich nicht durch zu hohe absolute Intensitäten zurückgeworfen werden möchte. Und da habe ich ein sehr gutes Beispiel, denn ich hatte ja damals ja sehr arrogant gesagt, dass ich keinen Muskelkater in den Hamstrings hatte, und das war dann doch da. Der war so heftig, dass ich nicht laufen konnte, quasi. Und das war ein sehr gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man zu hart wieder einsteigt. Ich bin nicht bei den ADLs zu hart eingestiegen, aber diese Übung ist so disruptiv, dass du so einen hohen Schaden davon trägst, dass du eben länger recovern musst. Und wofür sorgt das? Dass ich die nachfolgenden Tage, die Hip Hinge Movements und auch die Leg Curls nicht so ausführen konnte, wie ich das möchte. Aber ich habe da ja auch kein hohen Skill-Level gehabt, Bewegungskompetenz angeht. Das heißt, ich konnte auch nicht an dieser Bewegungskompetenz arbeiten, weil ich eben so ermüdet dort war. Und das hat mich zurückgeworfen und sorgt dafür, dass ich zum Beispiel gestern in einer Session bei den ADLs nicht so performt habe, wie ich mir das vorstelle, eben weil ich da zurückhänge. Und wenn ich in allen Lifts mit höheren absoluten Intensitäten eingestiegen wäre, hätte ich überall den Muskelkater des Grauens gehabt und hätte länger Zeit gebraucht, um zu recovern, und hätte mich so selbst sabotiert. Und das wäre bei mir noch viel schlimmer, weil ich etwas frequenter trainiere. Das heißt, dass ich am Montag meine Brust trainiere, ich schieße mich aus dem Leben, und am Mittwoch ist die Brust wieder da. Am Mittwoch drücke ich vielleicht wieder auf der Bank, wo meine Bewegungskompetenz aktuell nicht gut ist, aber an der kann ich nicht arbeiten, weil ich eben mit ganz anderen Dingen beschäftigt bin, nämlich mit einem extremen Muskelkater. Und so hat man so eine Todesspirale, will ich das mal sagen. Und deswegen, ich glaube nicht, dass ich das bei den Hamstrings hätte vermeiden können, weil dort einerseits eine Übung mit reingespielt hat, die sehr disruptiv ist, nämlich der RDL, und die Hamstrings bei mir eine Muskelgruppe sind, die sehr sensibel sind. Und deswegen glaube ich, dass ich das nicht hätte vermeiden können. Ich habe jetzt keinen Muskelkater mehr von den Sessions und glaube einfach, dass diese Peak-Performance, in Anführungszeichen, die vor der Zeit da war, einfach später wieder eintrifft. Ich merke auch, wenn ich ADLs mache, dass ich dort einfach noch nicht so sicher bin, wie ich mir das vorstelle. Das fühlt sich einfach noch nicht so gut an. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du in den Lift gehst, du weißt, wie du dich zu bewegen hast. Du kannst diesen Lift blind ausführen. Das Einzige, worauf du dich beim ADL konzentrierst, ist, dass dein Rücken nicht durchbricht, weil du so viel Gewicht bewegst. So, und das ist aktuell eben noch nicht der Fall. Sonst bin ich eigentlich sehr überrascht von den Adaptionen, die ich gemacht habe. Natürlich weiß man, wenn man Bodybuilding macht und einen überschwelligen Reiz setzt, dass man adaptiert. Das ist ja nichts Neues und das ist ja auch nicht überraschend. Aber trotzdem überrascht mich bei anderen Lifts, wie schnell ich neuronal adaptiert bin und wieder eine gewisse Bewegungskompetenz habe. In der ersten Session, wo ich gebencht habe, war das noch sehr shaky so und ich habe gezittert. Danach haben meine Ellenbogen mehrere Tage extrem wehgetan. Und eine Woche später war das ein ganz anderer Lift. Und das hat mich sehr überrascht, wie schnell diese Kompetenz wieder zurück ist, weil ich da auch keine Daten über mich selber habe, weil ich nie so lange einen Lift pausiert habe. Und ja, das hat mich sehr überrascht. Wo ich allerdings nicht so schnell adaptiert habe, ist an meinem Fuß. Da habe ich nämlich ein Problem bekommen. Ich habe dann wieder mehr Steps gemacht und ich habe einen Hallux-Fuß. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt wahrscheinlich, was das ist. Das heißt, dass ein Zeh halt zu weit nach innen geht. Und da war dann eine kleine Entzündung drin. Das hat jetzt im Training mich nicht so behindert. Aber wenn du dann abends zur Ruhe kommst und du merkst, dass der Zeh pocht, ist es nicht so cool. Das hat sich jetzt aber auch so rausadaptiert. Ja, aber sonst läuft das aktuell sehr cool. Und jetzt kommen wir zu der größten Veränderung, die mich sehr erfreut. Ich habe nämlich das Gym gewechselt und bin darüber sehr glücklich. Ich habe das Gym gewechselt, weil ich in dem alten Gym auf Dauer viel zu viele Kompromisse machen muss. Das heißt, dass ich zum Beispiel bei den Quads eigentlich nur die Beinpresse machen kann und eine Leg Extension. Und ich dann schon notgedrungen einen High Bar Squat machen musste, weil ich es psychisch nicht geschafft habe, so viel Volumen über die Beinpresse zu akkumulieren. Und dann hatte ich auch Split Squats drin. Ich halte die Übung für eine ausgezeichnet gute Übung, aber die musste ich frei machen. Und da habe ich eine psychische Blockade, weil ich da nicht all out gehen kann, wenn ich da frei irgendwie einen Gleichgewichtstest mache mit extrem viel Gewicht auf meinem Rücken. Und weil das Gym eben keine Multipresse hat. Und da kommen wir dann zum nächsten Problem. Ich kann dort oder konnte dort auch meine obere Brust nicht richtig hypertrophieren lassen, weil die einzige Übung, die ich dort für die obere Brust habe oder hatte, das war eine Incline oder High Incline mit Kurzhanteln. Und das hat mir persönlich einfach nicht so gefallen. Das war immer so ein, ich muss mich dazu zwingen, diese Übung zu machen. Und ich wusste aus der Vergangenheit, dass ich sehr, sehr gut mit einer High-Incline an der Multipresse performe. Und ich habe mir das lange Zeit, habe ich mir das alles ausgeredet, weil es auch so ein Phänomen gibt der selbsterfüllenden Prophezeiung, falls du das kennst. Mhm. Das heißt, wenn du dir was einredest, dann trifft es halt auch ein. Und wenn ich mir einrede, du kannst deine obere Brust oder deine Brust nicht so hypertrophieren lassen, wie du das möchtest, ja, dann werde ich auch eine scheiß Brust haben. Das heißt, dass ich mich dann eher darauf konzentriert habe, hey, du bist ein guter Bencher, also versuche ich, das primäre Volumen über die Bench reinzubekommen. Das hat auch letztes Jahr extrem gut geklappt. Das gleiche auch bei den Quads, wo ich die Beinpresse sehr gepusht habe, wo ich auch dann mit den Konsequenzen leben musste. Aber das dieses Anspruchdenken, dass ich kompetitiv sein möchte in Zukunft, dass ich nicht nur an einem Wettkampf teilnehmen möchte, sondern auch konkurrenzfähig sein möchte und diese Kompromisse, das steht einfach im Zielkonflikt und ab einem gewissen Zeitpunkt geht das halt einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich halt per Zufall ein Gym hier in der Nähe gefunden. Die machen einfach nicht so Werbung. Und ein anderer, der auch in dem alten Gym war, der ist da auch hingewechselt, hat mir das mal angeguckt. Und da habe ich halt einfach eine Multipresse. Ich habe Incline Chest Presses. Ich habe eine normale Chest Press. Ich habe eine Hackenschmidt. Alter, ich habe eine Hackenschmidt. Stell dir das mal vor.
Die Frage, wenn man sich das alles anhört, die fragt mich halt so die ganze Zeit, wo hast du halt vorher trainiert? War das überhaupt ein richtiges Gym oder war das so ein, was war das denn? Also wenn du, weißt du, du hast nur eine Beinpresse und eine Leg Extension, das ist ja kein Fitnessstudio. Da kannst du ja in eine Reha-Einrichtung gehen und hast wahrscheinlich noch mehr.
Ja, ich habe das jetzt extra ein bisschen anders verpackt, weil ich gar keine schlechten Worte darüber verlieren möchte. Weil es immer so ein bisschen doof ist, wenn man nachträgt.
Keine schlechten Worte, aber halt für Bodybuilding halt relativ ungeeignete Studio halt.
Es ist halt ein spartanisch eingerichtetes Gym gewesen. Man kann dort auch gut hypertrophieren, aber ich glaube, wenn so individuelle Faktoren mit reinspielen, dass du einfach gewisse Übungen eher machen musst als Individuum, dann hast du da Probleme. Und das ist jetzt halt bei mir der Fall gewesen. Vielleicht noch noch was Witziges. Ich mache immer eine Single-Leg-Extension und vielleicht denkt der ein oder andere, dass ich das irgendwie mache, weil die Studienlage sagt, dass das Beste ist. Nee, das mache ich nicht deswegen, sondern weil die Leg-Extension, das Polster, schräg ist. Und wenn ich das mit beiden Beinen mache, dann belaste ich einen Quad anders als den anderen. Deswegen muss ich den immer mit einem Bein machen und wenn ich das dann mit dem linken Bein mache, muss ich mich ganz weit nach links setzen, damit, weil sowas halt. Und ja, deswegen bin ich jetzt gewechselt und ein paar Sachen ändern sich jetzt vom Programming. Vom Quad ändert sich etwas. Das heißt, dass ich ja höchstwahrscheinlich die Hackenschmidt reinnehme. Die werde ich heute mal ausprobieren. Die Split Squats bleiben drin, aber an der Multipresse. Eine Beinpresse bleibt auch noch drin. Eventuell noch Smith Machine Squats. Für die Brust wird sich dann halt auch wird es eher Richtung Incline, High Incline Fokus gehen. Vielleicht wird die Bench dann sogar rausfallen und ich werde versuchen, wenn ich ein Push-dominantes Workout habe, dass die Top-Sätze in einer High-Incline sind und ich das in Anführungszeichen Back-Off-Volumen, wo ich schon ermüdet bin, an einer Chest-Press mache, weil das für mich dort einfach einfacher ist, dann noch an eine hohe relative Intensität zu kommen. Ja, da freue ich mich extrem drauf. Die haben eine Seithebemaschine. Also ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich in einem Gym keine Kompromisse machen muss, was extrem geil ist.
Ich glaube, du wirst enorm von profitieren, einfach aus der Zeit, die du jetzt davor in diesem anderen Studio halt verbringen musstest und da produktiv sein musstest. Da wirst du jetzt natürlich von profitieren, enorm, mit den Möglichkeiten, die du jetzt hast.
Ja? Die haben eine Chest-Supported T-Bar Row. Das war immer mein Traum, so eine Maschine zu benutzen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, das heißt, Quad und Brust werden sich etwas ändern. Am Rücken wird sich gar nicht so viel ändern. Das ist der einzige Nachteil in dem Gym, der Ruderzug, der ist schwierig zu benutzen, weil das Gewicht relativ weit vorne ist. Und wenn du da sehr viel Gewicht belädst, musst du mit einem runden Rücken das Gewicht an dich ranziehen. Und das halte ich für ein Problem, erst recht, wenn du das Gewicht wieder ablegen willst, weil ich kann das Gewicht nicht jedes Mal abwerfen, dann fliege ich wieder aus dem Gym raus. Deswegen muss ich da noch nach einer Alternative finden, aber das wird da, denke ich, kein Problem sein. Die haben sogar alle Mac-Griffe doppelt. Das ist, glaube ich, dein Traum, oder? Und ich habe gestern mal...
Jetzt bin ich absolut neidisch und missgünstig und das kann doch nicht wahr sein.
Ich habe gestern auch... weil ich ein großer Freund von einem engen Latzin bin, habe ich den engen Mac-Griff benutzt. Und das fühlt sich so geil an, der Griff. Oh, ich freue mich so.
Also ich habe bei Pascal, habe ich es gesehen, dass diese Mac-Grips halt jetzt aus China halt komplett alle kopiert wurden. Und die gibt es jetzt im Dreierpaket. Alle drei Varianten bei Gorilla Shop. Ich hätte es jetzt hier nicht im Podcast sagen sollen, weil jetzt wollen die sich alle kaufen. Ich glaube, für 150€ alle drei. Ist hab aber natürlich auch schon ausverkauft. Ne? Ich habe es bei Pascal gesehen und wollte mir die sofort kaufen. Es sind natürlich schon ausverkauft, aber ja, wird ja irgendwann nachkommen. Ich glaube, ich werde mir die Dinger einfach kaufen und dann so richtig nerdig halt ins Studio gehen, immer mit meiner großen Gymtasche und mir halt immer meine Griffe dann da anbringen und sie wieder mit nach Hause nehmen. Halt so. Ja, wird wahrscheinlich so kommen.
Ja, und dann, ja, Quad, Brust ändert sich. Gut, die seitliche Schulter, da werde ich mal die Maschine ausprobieren. Kann ja auch sein, dass sie mir einfach nicht gefällt. Und das Tolle ist jetzt, wenn ich jetzt in einer Phase wäre, wo ich Momentum hätte, wo alles sehr, sehr gut laufen würde und ich im neuen Gym wäre, das würde ich für nicht allzu gut halten, denn ich muss aktuell bei allen Geräten erstmal die Gewichte auschecken. Wie viel Gewicht kann ich da wirklich bewegen? Dann muss ich mich an manche Übungen allgemein, muss ich mich daran adaptieren, weil ich die noch nie gemacht habe. Und das ist jetzt absolut gar kein Problem, weil ich eh in einer Phase bin, wo ich wieder an meiner Leistungsfähigkeit arbeite. Und deswegen ist das Timing gerade sehr, sehr gut. Und ja, was noch zwei Dinge, die auch für das Gym gesprochen haben. Der Besitzer trainiert selber, relativ ambitioniert, glaube ich, und kauft auch regelmäßig Geräte, die er holen möchte. Zum Beispiel hat er die Hackenschmidt geholt, weil die jeder haben wollte. So, da wurde die halt gekauft. Und das ist halt auch so ein Punkt, denn der cool ist, ich denke, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich will eine Safety Squat Bar, dann wird er die auch kaufen. Und das andere, das ist mir auch in den letzten Monaten immer mal wieder aufgefallen. Das habe ich aber auch weitestgehend unterdrückt quasi. In meinem alten Gym war es so oft so, dass ich komplett alleine trainiert habe. Und in manchen Phasen ist das auch absolut kein Problem. Wenn du in der letzten Woche von einem Mesozyklus bist, dann redest du nicht mit anderen, dann hast du Musik auf den Ohren und dann trainierst du halt. Aber irgendwann kommt auch so ein Punkt, wo du vereinsamst. wenn da halt keiner ist, mit dem du mal kurz reden kannst. Und das kann ich auch nicht ausblenden mit dem Gedanken, dass ich halt ambitioniert bin, mein Training absolviere und wieder nach Hause gehe. Und da ist jetzt halt wesentlich mehr los. Alleine schon, dass andere Leute in deiner Umgebung sind, ändert ja schon etwas. Du musst ja nicht mit denen reden. Aber ich glaube, dass das psychologisch auch einen anderen Effekt macht. Da kenne ich mich nicht so aus, aber ja.
Hört sich gut an. Also ich bin mir relativ sicher, dass du allein schon aus dieser neuen Situation ganz, ganz viel Impulse, Momentum aufbauen kannst, musst, wirst. Also alles auf, egal welchen Zug du nimmst, der wird rollen.
Was du vorhin angesprochen hattest, wegen dem Kalorienintake, dadurch, dass ich nicht zu dem Gym laufe, sondern fahre, also ich habe nur 8 Minuten Fahrzeit, was auch extrem geil ist, aber dadurch werden sich wahrscheinlich meine Schritte etwas nach unten korrigieren. Und dadurch werde ich wahrscheinlich weniger Kalorien verbrauchen und muss vielleicht auch etwas weniger essen, was jetzt auch nicht kein Nachteil ist.
Sondern vielleicht ein Vorteil. Ja. Cool. Also, rosige Zeiten stehen, glaube ich, allen sowieso bevor, habe ich schon des Öfteren gesagt. Es war die Zeit der Entbehrung. Jetzt kommt die gute Zeit, in der man sich wieder aus dem vollen Eisen schöpfen kann, sozusagen. Wollen wir die Fragen bearbeiten? Leg mal los, welche sollen wir zuerst nehmen?
Warte, eben kurz auf mein Handy schauen. Dann kann ich die Namen auch vorlesen.
Bei dir klingeln die Glocken.
Ja, ich weiß.
12 Uhr.
Ja. Minotaurus Nacken durch Farmer Walks. PS, ich hoffe, dass Nils nach Kuwait geht. Ach so, ja, ich hatte ja gesagt, wegen Coach und so, da kam ein sehr interessanter Tipp, der macht auch voll Sinn, das hatte ich vorher selbst nicht auf dem Schirm, Pascal Flohr, weil du ja auch mit Revive Stronger zusammenarbeitest und ich finde Pascal extrem gut. Ich freue mich immer über Podcasts mit ihm, sowohl bei Revive Stronger als auch hier in deutschen Podcasts, aber ist falsch.
Okay.
Ja. Und Minotaurus Nacken durch Pharmabox, was hältst du davon?
Oh, das ist quasi die, eigentlich würde ich die Frage sogar, damit sie noch ein bisschen kontroverser ist, ja, das ist so die Frage wie, wenn jetzt jemand sagt, Leute, ich mache seit 3 Jahren nur Deadlifts, guckt euch mal meinen Rücken an, wie der gewachsen ist, sonst habe ich halt nichts dafür gemacht, ne? Oder mein Nacken ist halt so brutal geworden. Die Frage nach dem, kann halt konstante Spannung unter Umständen höheren Hypertrophiegrad erzeugen als eine ein kontraktionsgetriebene, ne? Also mit Wechselspannung. Also das Ganze funktioniert auch für den Hypertrophiebereich. Du kannst mit einer konstanten Spannungsgrad definitiv Ermüdung erzeugen, Reiz erzeugen. Ob das besser oder schlechter ist, ist aus meiner Sicht wieder nicht die richtige Frage. Es ist halt eher wieder die Frage danach, kannst du solche Kontraktionen oder so eine Trainingsmethode wie Farmer's Walk sinnvoll in dein Programming, in deine Trainingsplanung übernehmen, sodass sie nicht andere Bereiche negativ beeinflussen. Das ist das, was mir halt zuerst einfällt. Wenn ich mir halt Farmer's Walks halt in den Kopf setze, also für die, die es nicht wissen, das heißt, du gehst halt mit schwerem Gewicht links und rechts an den Armen und hältst das halt fix. Kannst natürlich so einen halben Shrug draus machen, hast dann halt so eine Shrug-Bewegung und konstante Spannung. Das kostet dich enorm viel Ermüdung. Also du wirst enorm viel Ermüdung anhäufen, wenn du halt mehrere Pharma-Walks machst. Und da wäre jetzt so mein erster Gedanke, ob sich das so ausgeht von der Reiz-Ermüdungsratio wieder, das alte Thema. Da sehe ich das Ganze eher nicht so fruchtvoll auf lange Sicht. Was nicht heißt, dass das nicht funktionieren kann. Das siehst du halt bei Athleten, die halt typischerweise in so einem Bereich nur trainieren. Das siehst du bei Crossfittern, das siehst du bei Strongman-Athleten. Natürlich haben die unglaubliche Nackenmuskeln, weil sie diesen aber auch konstant mit einem sehr, sehr hohen Volumengrad natürlich belasten, weil sie diese Übung halt sehr, sehr oft und sehr frequent und sehr viel machen. Deswegen muss natürlich auch eine Adaption stattfinden auf diesen Reiz. Wenn ich jetzt Bodybuilding-Training betreibe, sehe ich halt die Problematik darin, dass halt andere Bereiche darunter wahrscheinlich an der angesammelten Ermüdung ja, leiden werden. Ja, da sehe ich jetzt nicht den optimalen Grad drin. Das wäre so meine zwei Gedanken zu dem Thema.
Ich glaube, dass der Fragensteller, der Name steht da leider nicht, weil der Screenshot abgeschnitten ist, ja, also deswegen sage ich den nicht. Er hat natürlich die Intention, seinen Nacken hypertrophieren zu lassen, und das haben, glaube ich, viele. Und warum entstehen überhaupt solche Fragen? Also, weil da wahrscheinlich ein Defizit herrscht. Und da herrscht meiner Meinung nach oft ein Defizit, weil dieser Teil des Trapez eventuell auch falsch trainiert wird. Wenn wir zum Beispiel eine Shrug-Bewegung machen, sollten wir in Richtung des Faserverlaufs eben trainieren. Das heißt, es macht keinen Sinn, den Arm einfach nach unten zu strecken und dann einen Shrug zu machen. Das sieht man jetzt vielleicht, weil wir die Webcam haben. Jetzt sieht man es leider nicht. Das heißt, der Arm sollte in etwa 45 Grad nach unten gehen und dann machst du einen Shrug. Und dadurch wirst du wahrscheinlich mehr effektives Volumen anhäufen für den Nacken. Und wenn du 3 Jahre lang vielleicht eine solche Bewegung eben ja nicht falsch ausgeführt hast, aber eben so, dass sich nicht allzu viel effektives Volumen anhäuft, dann könnte das ein Defizit werden. Das heißt, das mal hinterfragen. Und ich glaube aber auch, dass das dann in Kombination mit einem RDL dein Problem lösen wird. Weil wenn du darauf fokussiert bist, im RDL Progression zu erzielen und du vielleicht irgendwann 200 Kilo im RDL bewegst, wirst du, glaube ich, keine Probleme mit deinem Nacken haben. Und dann musst du dich vielleicht gar nicht mit solchen Optionen beschäftigen wie einem Pharma-Walk. Dass du versuchst, den Ist-Zustand erstmal zu optimieren, dass du versuchst, Fehlerquellen im Ist-Zustand zu finden, zu korrigieren, und dann sind diese Optionen, die du vorher hattest, gar nicht mehr relevant. Das war zum Beispiel auch ein Punkt, das ist jetzt ein anderes Thema, aber in dem Podcast, wo ihr über die Schwachstellen geredet hattet, da habt ihr auch gesagt, schaut euch erstmal an, wie der aktuelle Prozess ist, dass ihr an eurer Bewegungskompetenz arbeitet, an eurer Übungsauswahl, und dann müsst ihr vielleicht später gar keine Spezialisierungszyklen oder dergleichen machen, weil sich diese Schwäche eben gar nicht entwickelt. Und das ist vielleicht eine gute Brücke eben dazu, dass wenn du eben diese Fehlerquellen eliminierst, später gar keinen Spezialisierungszyklus machen müsstest für den Nacken, weil es eben dann keine Schwäche ist.
Finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Und jetzt, wo ich es mir gerade so überlege, denke ich halt auch, dass Shrugs mit einer der Übungsvarianten sind, die am häufigsten wenig effizient ausgeführt werden. Aus den Gründen, die du halt genannt hast. Ne? Man sollte sich gucken, halt, wie der Faserverlauf ist, welcher Muskel da oder welches Gelenk zu welchem wie stehen sollte. Und da muss man aus meiner Sicht auch wieder ein bisschen ausprobieren. Ist auch so eine Muskelpartie, wo ich genau wie das Seitheben, das ist für mich auch so eine Übung, die bei ganz, ganz vielen Athleten und Individuen sehr, sehr unterschiedlich aussieht. Also Seitheben, habe ich schon mal gesagt, sieht wahrscheinlich fast bei jedem irgendwie immer ein bisschen anders aus, in ihrer effektivsten Form. Und bei Shrugs ist es nicht ganz so schlimm, aber da würde ich auch immer mal ein bisschen mit dem Grad spielen, ob ich mich ein bisschen nach vorne neige, ja, in die Vorlage gehe, um eine bessere Kontraktion zu kommen oder eine stärkere Kontraktion zu kommen. Und wie du so schön gesagt hast, eigentlich so eine Kombination aus beiden. Das heißt, genau, du machst zum Beispiel ein RDL, da hast du den Vorteil, dass du die hintere Kette halt auch ordentlich mit mechanischer Last befeuerst, hast einen Vorteil, hast natürlich auch eine hohe Ermüdung, aber du hast halt den Vorteil, das gleicht sich halt aus, und dann machst du halt für die Isolationsübung halt Shrugs in den höheren Wiederholungsbereichen, dann hast du halt das Beste aus beiden Welten, und dann sind Farmers Walks wahrscheinlich nichts mehr, womit du dich befassen wirst. Dann läuft das wahrscheinlich eher. Genau. Nächste Frage. Leslie Anja fragt, optimalste Makroverteilung über den Tag bei Training am Abend nach 9 Stunden Arbeit? Fragezeichen.
Dann erstmal auf den Tag gesehen, also jetzt nicht unbedingt die speziellen Mahlzeiten. Einfach eine Makroverteilung und auch Mahlzeiten, die Adherence gewähren. Das heißt, dass du eine Struktur im Alltag hast. Das haben wir ja vorhin schon ungefähr so angekratzt, das Thema, dass wenn wir in einer Phase sind, wo wir Muskeln aufbauen wollen, dass wir uns eben Gedanken darüber machen sollten, hey, wie strukturiere ich eigentlich den Tag mit Mahlzeiten? Und wenn du daran einen Haken machst, dann dann lösen sich wahrscheinlich schon sehr viele Probleme. Und wenn du sehr lange am Stück arbeitest, würde ich dann eben eine Mahlzeit wählen, die dazu führt, dass du eben optimal ins Training gehen kannst, eben ohne Hunger. Und dann würde ich eventuell schauen, dass du etwas mehr Fett in die letzte Mahlzeit vor das Training packst, da du dann etwas gesättigter bist. Ich denke, da ist gar keine so komplexe oder komplizierte Antwort vonnöten. Wie gesagt, überleg dir einfach, wie viel Mahlzeiten du am Tag hast. Versuch das in deinen Alltag zu implementieren, dass du das immer machen kannst, unter allen Umständen. Auch wenn du einen stressigen Tag hast, wenn du einen entspannten Tag hast, wenn du einen Tag hast, wo viele soziale Events sind, dass du immer weißt, okay, das kann ich essen und das habe ich immer zu Hause, das passt in mein Budget. Ich glaube, das wird auch oft irgendwie unterschätzt, Bodybuilding. Ich meine, wir machen 40, 50 Jahre Bodybuilding und keiner redet darüber, wie viel Geld eigentlich Lebensmittel kosten. Darüber sollte man sich dann auch Gedanken machen. Ja, ich denke, dass das dann gar kein Problem mehr ist. Und dann, wenn du eben an diese Sachen Haken gemacht hast, kannst du dir darüber Gedanken machen, hey, wie viel Protein will ich pro Mahlzeit haben? Wie ist vielleicht auch meine letzte Mahlzeit am Tag? Da kommt gleich auch noch eine Frage zu. Und so würde ich das Thema angehen.
Also das, was du als Präambel da genannt hast, dass die Adherence dem natürlich wieder in einer Ebene darüber steht, und wenn das halt alles passend ist, dann kann man sich halt wirklich über die kleineren Sachen, halt über die Makros an sich Gedanken machen. Denke ich auch, dass das im Vordergrund stehen sollte. Und dann ist halt das Einzige, was ich bei der Sache halt noch mir vor Augen rufen würde oder was ich halt testen würde, ist halt, okay, wie gestalte ich halt die Mahlzeit nach dem Training? Ja, also wie viel Kalorien frontloade ich den ganzen Tag über und vorm Training, und wie viel lasse ich mir übrig für die Mahlzeit nach dem Training? Das wieder in Bezug darauf, wie wird mein Schlaf halt ausfallen? Ja. Wo ich die Gefahr dann drin sehe, ist, dass man vielleicht zu viele Kalorien offen lässt, ja, und dann einfach noch zu sehr in der Verdauung ist. Die Körpertemperatur des Körperkerns ist halt noch sehr, sehr aufgehitzt durch diese Mahlzeit, die du gerade eingenommen hast, 1-2 Stunden, bevor du ins Bett gehst. Da muss man halt auch immer in Betracht ziehen, dass wenn man halt abends trainiert, man natürlich auch immer noch deutlich mehr aufgepusht ist, ne, hormonell. Dass man es schwerer ist, runterzukommen. Und wenn dazu dann noch kommt, dass man eine große Mahlzeit isst, dann ist der Körper an sich einfach noch in sehr, sehr aktiven Zustand, was natürlich für den Schlaf nicht optimal ist, was dann natürlich wieder so einen Negativeffekt über Tage, Wochen, Monate bringen kann. Deswegen würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich doch einen Großteil der Kalorien vor dem Training reinbekomme, genügend Carbs übrig lasse, eine gute Menge an Protein übrig lasse nach dem Training und Fett. Da würde ich dann einfach schauen, genau, da gibt es gleich nochmal eine Frage, das geht dann so ein bisschen einfach oder würde dann aus dem Kontext hervorgehen erst, ob man sagt, man ist halt im Kalorienüberschuss oder im Kaloriendefizit. Ob ich jetzt mir noch Fette für den Abend übrig lasse oder ob ich halt Kalorien sparen möchte und muss, wieder Adherence, weil ich halt Fett zum Beispiel niedrig halten will, muss, kann, sollte, das ist dann wieder davon so ein bisschen abhängig. Also so, je weniger der Schlaf darunter leidet und die Regeneration trotzdem gewährleistet ist, optimal nach dem Training, so sollte man das halt eigentlich strukturieren. Dann sollte man
nächste Frage. Wie viel Reps in Reserve im Minicut? Welche Intensität?
Da würde ich eigentlich
von
Eisold 2. Da sehe ich eigentlich keinen großen Unterschied zu einer zur Improvement Season, zum Kalorienüberschuss. Ja. Man kann dieses Rep-in-Reserve-System auch, oder sollte das im besten Fall auch im Minicut anwenden, wenn man es sonst auch anwendet, ganz, ganz klar. Da würde ich im Minicut halt nichts dran ändern. Das Einzige, was sich halt ändert, ist eigentlich das Volumen, was du halt wahrscheinlich brauchst. Das heißt, das minimal effektive Volumen wird ein bisschen höher sein, ja, dadurch, dass du halt die anabolen Prozesse kontern musst, und du wirst halt auch nicht so viel Volumen am Ende des Mesozyklus regenerieren können. Das heißt, dieses Fenster, ja, das wird einfach ein bisschen kleiner ausfallen, oder je nachdem, wie hart der Cut halt ausfällt, wird sich das Fenster ein bisschen zusammenziehen von oben nach unten. Und die Reps in Reserve sind davon eigentlich relativ unbetroffen. Da würde ich halt keine große keinen großen Unterschied machen. Da würde ich genauso hantieren oder genauso agieren, wie ich es halt vorher auch gemacht habe, weil sobald ich diesen Faktor halt jetzt ändern würde, dann bleibt es für mich sehr schwer zu evaluieren, was funktioniert nicht. Habe ich wirklich Krafteinbußen schon oder habe ich was anderes geändert? Da würde ich nichts dran ändern.
Ja, kann ich nichts hinzufügen.
Alright. Dann die nächste Frage von Espresso Ghetto, wie immer am Start. Was wäre besser vor dem zu Bett gehen? Casein oder normales Protein mit Fett? Fragezeichen.
Mach so wie ich, nimm Casein und Fett.
Alter.
Ernährungswissenschaftler hassen diesen Trick.
Okay, einfach Frage beantwortet. Bam. So richtig. Okay, alles klar.
Gut war. Einerseits das, was du gerade gesagt hast, es kommt darauf an, ob du im Aufbau bist oder in der Diät. Wenn du in der Diät bist, dann wirst du wahrscheinlich etwas bedachter mit deinen Ressourcen umgehen, die dir zur Verfügung stehen, also mit dem Makronährstoff Fett. Und dann wird sich das, wenn du weniger Fett zur Verfügung hast, wird sich die Frage wahrscheinlich nicht stellen, weil du abends nicht mehr so viel Fett übrig hast. Oder wenn du vielleicht etwas flexibler diätest, das Fett etwas mehr für Lebensmittel drauf geht, die eine höhere Schmackhaftigkeit haben. Das heißt, wenn du sagst, ey, ich brauche in der Diät jeden Abend ein Maßeis, dann ist dieses Thema halt erledigt. Wenn es um den Aufbau geht, dann ich würde gar nicht sagen, dass das so wichtig ist, denn wenn du, und davon gehe ich aus, weil du einen guten Coach hast, wenn du 2 bis 3 Jahre im Aufbau bist und jeden Tag einen Kalorienüberschuss hast, jeden Tag dein Protein hittest, ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob du dir dann darüber Gedanken machst. Was bei mir zum Beispiel ein Thema ist, wenn man abends alles erledigt hat, runterkommt, zur Ruhe kommt und dann noch so eine Mahlzeit übrig hat, dann soll sie eigentlich kompatibel sein mit diesem Zustand, dass ich entspanne. Weiß nicht, wenn du, das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die du erwartest, aber wenn du abends entspannst und dir dann noch eine Mahlzeit zuführen willst, die hat Protein und Fett und das passt dann so in diesen Zustand, dann mach das. Aber wenn das halt anders ist, dann mach es anders. Es wird kein Game Changer sein, glaube ich. Wie siehst du das?
Ich überlege halt eher gerade so, was die Intention der Frage halt ist. Ob es vielleicht auch so ein bisschen die Frage ist, so, was wäre jetzt rein auf dem Papier, ja, rein hormonell, wissenschaftlich, Muskelprotein-Biosynthese am besten. Ne, ist es jetzt das Casein, was länger sozusagen uns hochhält? Oder ist es das langsame aufgenommene normale Protein, ja, schneller wirksame Protein, was durch das Fett halt langsam aufgenommen wird? Und das ist halt, wenn das die Frage ist, ja, das ist wieder so eine Sache, das werden wir nie erfahren. Und das wird sich kein Research mit betreiben, obwohl da in letzter Zeit schon viel gekommen ist, die letzten Jahre. Und ich denke mal, so wie du es halt auch gesagt hast, sich damit zu viel auseinanderzusetzen, ob das so sinnig ist. Da ist wieder Adherence auch wieder, ich glaube, wir sind der Adherence-Podcast, wo das einfach wieder dem einhergeht. Und das vielleicht auch der Situation dann einfach angepasst sein muss, wie du es gesagt hast. In der Diät wahrscheinlich ist man eher abends dazu bereit, Kalorien aufzuopfern. Im Aufbau, da ist man eh einfach Maschine, da macht man einfach. Und da ballert man sich dann vielleicht auch Casein einfach einen Magerquark rein oder wie auch immer. Und dann macht man es einfach. Ich glaube nicht, dass das eine
oder
so vom Effekt so viel besser oder schlechter ist.
Oder, und das ist dann halt der individuelle Faktor, wenn du sagst, es ist für mich mega entspannt, abends ein Ben & Jerry's zu essen. Das ist vielleicht jetzt von der Wissenschaft nicht das Optimale, aber dadurch entspannst du vielleicht. Und wenn du aber abends dieses Gefühl hast, ich muss jetzt 500 Gramm Magerquark essen und weil ich auch noch die Fette reinkriegen will und das dann vielleicht besser ist, noch eine Fettquelle und die schmeckt aber nicht, aber ich muss das machen und dann hast du das jeden Abend für 3 Jahre, wenn du vielleicht 3 Jahre im Aufbau bist. Und das stelle ich mir sehr problematisch vor. Vielleicht eine Anekdote von mir selber. Ich habe in meinem ersten Trainingsjahr, wo ich sehr dogmatisch gedacht habe, auch jeden Abend 250 Gramm Magerquark gegessen. Aber weil ich das schnell runterkriegen wollte, habe ich das halt mit Orangensaft gemischt. Und das war halt Das war ekelhaft. Ich habe jedes Mal Gänsehaut gekriegt, als ich das getrunken habe. Und davon habe ich mich halt auch dann relativ schnell verabschiedet. Das war vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil es halt ein Casein war. Aber von der Adherence war scheiße. Und deswegen bin ich jetzt sogar eher bereit, abends noch ein halbes Ben & Jerry's zu essen, als eben das Casein. Und das Protein, was dann da wegfällt, das esse ich dann morgens. Und ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Im Aufbau.
Definitiv. Nächste Frage.
Moment. Kreuzheben mit vollständigem Ablegen oder mit durchgehender Spannung? Pascal Turbo.
Pascal, schöne Grüße, ist ein Klient von mir. Und der hat jetzt Kreuzheben aktuell gerade im Trainingsplan mit drin. Und da sagt er auch Spaß, das könnt ihr doch wunderbar mal im Podcast besprechen, weil ich das im Check-In-Halt-Video das so ein bisschen thematisiert hatte. Und er sagte, da werden sicherlich viele von profitieren, weil ich auch gesagt habe, oder er sagte, das ist ja teilweise, nimmt er das so wahr wie so eine Religionsfrage wieder so, ne? Mache ich das oder mache ich das nicht? Und da habe ich auch ganz klar gesagt, da er das Kreuzheben sehr, sehr lange nicht im Programming hatte und wir es jetzt wieder mit reinnehmen, weil es jetzt sinnig ist, ja, wir müssen jetzt nicht die Kreuzhebediskussion aufrufen, es ist sinnig gerade für ihn, das wieder zu erlernen und zu optimieren, habe ich ganz klar gesagt, für ihn ist es sinniger, das vollständige Ablegen der Wiederholung zu machen, weil wir lernen möchten von der Bewegungskompetenz, die Bewegung immer wieder optimal einzugehen. Ja, mir geht es in dem Falle jetzt nicht darum, dass man halt möglichst viele Wiederholungen mit gleichmäßiger Spannung aneinander häuft, sondern in der Phase, wo wir jetzt sind, möchte ich einfach sicher gehen, dass wir standardisieren. Standardisieren in der Form, dass der Bewegungsumfang immer der gleiche ist. Das ist für mich aktuell viel, viel wichtiger als andere Faktoren. Das ist für mich die erste Priorität. Und deswegen haben wir es so gemacht oder würde ich so empfehlen, dass wir ablegen. Ja, ablegen und der nächste Punkt wird halt sein, wenn das gut klappt, von dem, wie es aussieht, dann ist wirklich nur noch eine leichte Berührung am Boden vonnöten, ja, weil dann das andere schon klappt. Das ist ein Automatismus geworden von dem Spannungsgrad, von den Cues, von den Gedankengängen. Und dann würde ich den Boden halt wirklich trotzdem immer noch berühren, ja, einfach aus dem Grund heraus der Standardisierung des Bewegungsumfangs. Ja,
Was du gerade gesagt hast oder was er gesagt hat, dass es schon fast eine Religion ist und dass du auch gesagt hast, ja, wir müssen nicht über die Sinnhaftigkeit darüber reden, mache ich jetzt trotzdem. Ich glaube, dass das eine Pseudodiskussion ist, weil wenn wir über so einen Lift reden im Bodybuilding, dann ist das ein Hip Hinge. Und wenn du dein Programming machst und eben ein Hip Hinge für dich suchst, dann mach einen Hip Hinge, wo du langfristig dich steigern kannst, wo du verletzungsfrei bist und wo du Spaß bei hast. Und dann fällt diese Religionsfrage, ob du jetzt konventionell hebst, ob du ein ADL machst, ein Stiff Leg Deadlift, dann fällt das weg, dann wird darüber nicht geredet. Dann machst du 3 Jahre ein Conventional Deadlift, weil du darin gut bist und dann ballerst du da und dann hypertrophierst du und fertig. Und dann muss man gar nicht diese Diskussion führen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr kurze Arme habe und das ist ein Problem für konventionelles Kreuzheben, weil ich dann einrunde mit dem Rücken. Das heißt, die Übung fällt für mich weg. Nicht, weil die Übung schlecht für Hypertrophie ist oder für uns als Bodybuilder, sondern weil sie für mich einfach scheiße ist. Und deswegen mache ich ein RDL. Und somit führe ich gar nicht diese Diskussion. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen hochtrabend, aber davon sollten sich einige Leute eine Scheibe abschneiden. Mhm. Ja,
das ist wieder so die falschen Ecken optimieren oder chasen oder suchen.
Und ich würde auch, weil das glaube ich auch etwas ist, was nie verschwinden wird, gerade bei dieser Thematik, wenn ihr Leute hört, die sagen, ihr müsst konventionell heben, um eine gute Körperrückseite zu bekommen, dann fragt euch immer, warum diese Person das sagt. Meistens sind das Leute, die sehr gut im konventionellen Kreuzheben sind. Ich bin sehr, sehr gut im Benchen, aber ich bin sehr weit davon entfernt zu sagen, dass jeder benchen sollte, um seine Brust hypertrophieren zu lassen. Und
da ist es wieder an der Zeit, meinen Lieblingsspruch zu bringen. Das ist das Magische am Bodybuilding. Wir dürfen und sollten alle Bewegungsmuster nutzen, die für uns in dem Moment sinnig sind und uns zum Ziel führen. Und diese Freiheit hast du eigentlich sonst in wenig Sportarten. Das sollten wir uns zunutze machen und auch immer wieder vor Augen rufen, wie gut wir es haben. Ja? Das ist ein absolutes Gut, was man da hat. Das sollte man nutzen, strategisch. Gut, eine Frage schaffen wir noch. Nehmen wir mal den mit dem Kalorienüberschuss. Ich glaube, der ist auch so zweimal gestellt. Ich lese mal einmal die bei Instagram vor. Der MayuIn97 hat gefragt, Kalorienüberschuss wirklich notwendig für Muskelaufbau bei fortgeschrittenen Athleten? Und da kommt eine ziemlich ähnliche Frage in dem Google-Formular. Ich habe die so schlecht fotografiert, dass ich es gar nicht sehe. Was ist eurer Meinung nach effektiver? Main Gain versus typische Bulk- oder Cut-Phasen, also kontinuierliches Gainen oder Bulk-Cut. Laut Studien benötigt man für Muskelaufbau nur 50 Kalorien Überschuss. Wieso sollte man in der Off-Season unnötig fett werden, wenn es nach aktuellem Stand der Dinge keinen optimalen KFA-Anteil gibt, beziehungsweise dieser sogar komplett individuell ist? Manche fühlen sich mit 10% KFA wohl und manche mit 15 bis 20 KFA. Ja.
Ich glaube, das beantwortet, also da war schon etwas drin, was die Frage beantwortet, weil es eben individuell ist. Aber andererseits, also das ist eine sehr allgemeine Frage, weswegen mir jetzt eine absolute Antwort sehr schwer fällt. Du hattest gesagt, dass man nur 50 Kalorien für den Muskelaufbau braucht. Und warum soll man dann mehr essen? Ja, weil ich nicht weiß, wie viel Kalorien ich verbrauche. Deswegen, also klar, ich habe so einen Anhaltspunkt und wenn man jetzt ein halbes Jahrzehnt trackt und sich jeden Tag wiegt, man weiß das schon ungefähr, aber so richtig wissen tut man das nicht. Und wenn man dann einen Lean-Bulk-Approach fährt, dann könnte es sein, dass man doch etwas mehr Kalorien verbraucht, als man glaubt. Und dann haben auch noch die Lebensmittel Schwankungen. Und schwuppdiwupp bist du in der Maintenance-Phase, wo du eigentlich gainen willst. Deswegen glaube ich, dass man, dass es falsch ist, einen Lean-Bulk-Approach zu fahren. Aber es ist auch falsch, diesen, sag mal, Dirty-Bulk, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, was sagst du dazu? Das fällt mir gerade sehr schwer, eine konkrete Antwort zu formulieren.
Na, du bist, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg oder da kann ich mich dem nur anschließen. Also 50 Kalorien Überschuss, das ist einfach eine Menge, die du zu leicht einfach, wo du einfach zu leicht daneben liegst. Ja? Auf dem Papier ist das faktisch richtig. Auf dem Papier reicht das aus, um Muskelprotein, Muskelmasse zu synthetisieren aus diesen Kalorien. Auf dem Papier reicht das völlig aus. Aber die Faktoren, die du schon genannt hast, die Lebensmittel, das, was wir da an wirklich, wie akkurat das wirklich auf den Lebensmittel ausgegeben wird, was wir halt wirklich essen, wie wir tracken, diese Faktoren sind einfach ganz, ganz schnell mal dafür da, dass man, und wenn es nur von 365 Tagen 50 Tage sind, wo man das nicht hat, ja, weil das durch diese Faktoren maskiert ist, dann nimmt man sich halt schon viel, viel Zeit über 3 Jahre. Dann sind es nämlich schon nicht nur 50 Tage, sondern 150 Tage. Und das können wir uns im Natural Bodybuilding schwer erlauben. Ja, das ist einfach etwas, wo wir sehr, sehr viel Zeit verlieren und Zeit ist unser größtes Gut. Und deswegen ist es auch so, dass die meisten sicherlich einen höheren Überschuss anpeilen, um einfach sicher zu gehen, dass sie in diesem Überschuss auch sind, aufgrund dieser Faktoren. Und das ist auch ein Ansatz, den ich ganz klar so fortführen würde, wo man sich einfach, wenn man es überschießt, klar, dann merkst du es halt relativ schnell. Ja, du nimmst zu schnell zu, du guckst dir halt die Zahlen an, du guckst dich im Spiegel an, du nimmst diese Faktoren, die du hast, kombinierst das und siehst halt, in welche Richtung geht das. Geht das zu schnell? Ja? Wird es irgendwann zu schnell nachteilig für mich? Und dann kannst du immer noch zurückziehen. Dann kannst du immer noch sagen, okay, ich fahre die Kalorien vielleicht nochmal 100 Kalorien runter. Aber bei 50 Kalorien sehe ich einfach die Gefahr, dass du dich zu lange im Kreis drehst und Daten auch nicht richtig deuten kannst, weil das nicht möglich ist. Ja, deswegen würde ich einfach mehr essen, um sicher zu gehen, dass du halt auch wirklich diese Nettoadaption mitnimmst.
Ich fand die drei Fragen, die wir übrig haben, finde ich gut. Vielleicht können wir die noch ganz schnell abhandeln.
Ja.
Einmal war, welche Muskeln eignen sich deiner Meinung für ein hochfrequentes Programm? also zum Beispiel viermal die Woche. Meiner Erfahrung nach ist es vor allen Dingen der Bizeps und die Side Delts. Die Übungen, die du machst, sind nicht sehr disruptiv. Ich denke auch, dass die dass der Threshold, den du pro Einheit benötigst für Wachstum, nicht allzu hoch ist und die induzierte Ermüdung dementsprechend auch nicht. Und dadurch regenerieren diese Muskeln relativ schnell, was dir die Möglichkeit gibt, hochfrequenter zu trainieren. Ich denke auch, dass du innerhalb der Sessions bei diesen Muskeln relativ schnell Junk-Volume anhäufst. Und es kann schon einen sehr, sehr großen Unterschied machen, ob du 15 Sätze oder 14 Sätze, ich weiß es nicht, es ist auch egal, ob du 14 Sätze Side-Delts zweimal die Woche machst oder 14 Sätze viermal die Woche, weil du dadurch mehr effektives Volumen anhäufst. Und das gleiche auch für den Bizeps. Das Einzige, wo ich mir dann Gedanken drüber machen würde, ist, wie war deine Frequenz in der Vergangenheit? Sind deine passiven Strukturen daran adaptiert, hochfrequent den Bizeps zu trainieren oder die Side-Delts? Und dann besteht vielleicht auch noch die Gefahr, dass du denkst, Side-Delts gehen immer, immer viel, viel hilft viel. Auf einmal machst du 30 Sätze und hast eine Frequenz von 5. Eventuell kannst du das langfristig machen, aber auch da musst du dich erst dran adaptieren. Das heißt, ich würde sukzessive die Frequenz steigern und auch in genau diesen beiden Muskelgruppen evaluieren, ob du dort wirklich die relative Intensität triffst. Denn meiner Meinung nach treffen oder die meisten schaffen es nicht, im Seitheben eine Reps in Reserve 0 zu schaffen oder auch bei einem Curl. Und wenn du diese Variablen dann auf dem Schirm hast, kannst du das sukzessive erhöhen. Und ja, das sind dann die Muskeln, die meiner Meinung nach für eine solche Frequenz geeignet sind. Mic um drop. Das mal ganz schnell abzuhandeln.
Mic drop.
Dann haben wir T-Bar-Rudern als Alternative für Rudern zur Brust am Kabelzug. Ja, absolut, wenn die Rudervariante zur Brust auch ein abgespreiztes Rudern war. Wenn das ein Rudern war mit einem engen Griff zur Brust, dann wirst du trotzdem wahrscheinlich latdominant gerudert haben. Und wenn du dann zu dem T-Bar-Rudern übergehst, dann nimmst du der Volumen vom Lat weg und hast mehr die Rhomboiden drin, den Trapez. Aber ich gehe mal davon aus, dass du dort auch abgespreizt gerudert hast. Deswegen, ja, absolut. Und das könnte vielleicht auch für dich ein Vorteil sein, weil du bei einer beim Theba-Rudern vielleicht auch eine Chest-Supported Row hast und dann weniger Axiallast hast, weniger systemische Ermüdung. Und ja. Sollen wir noch? Ja. Okay. Und dann haben wir noch eine Frage, die ich auch sehr, sehr gut finde. Auch wichtig finde. Was ist eurer Meinung nach das beste Progressionsmodell für Bodybuilding? Da kann man eine ganze Folge zu machen. Aber um das mal ganz, ja, oder sogar noch mehr. Und wenn du dann noch unterschiedliche Lager nimmst, dann kannst du auch einen Krieg damit anzetteln. Was ist das optimalste Progressionsmodell? Ich habe mir da vorher schon Gedanken zu gemacht. Ich glaube, oder vier Modelle oder vier Strategien, die du fahren kannst, sind mir da spontan eingefallen. Einmal, dass du dir eben eine Rep-Range setzt mit einer durchschnittlichen Reps in Reserve und eben dann die absolute Intensität erhöhst, wenn du zum Beispiel im ersten Satz die Rep-Range erfüllt hast. So ist das ist ein Progressionsmodell, was sich immer nach deiner Leistung richtet. Das heißt, du erhöhst das Gewicht, wenn du Adaptionen erfahren hast. Das Negative oder der Nachteil daran ist, dass du natürlich sehr gut einschätzen musst, was denn jetzt eine Reps in Reserve 1 ist. Und wenn du da nicht in der Lage zu bist, dann wäre es vielleicht besser, einen Approach zu fahren, wo du aktiv die absolute Intensität änderst, unabhängig, wie viel Reps du jetzt wirklich machst oder was für eine Reps in Reserve angestrebt ist. Das habe ich selber bei mir bei der Beinpresse gemacht, weil ich in der Vergangenheit gemerkt habe, dass ich mich da bescheiße. In der Form, dass ich einfach mit 6 oder 7 Reps in Reserve trainiere. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, ich steigere da etwas aggressiver die Loads und habe da so meine Progression, um mich selber nicht zu verarschen. Eine andere Sache wäre noch, dass du ein Modell wählst, wo du über die Rep-Range Progression erzielst. Das ist zum Beispiel bei Isolationsübungen der Fall. Das kannst du dort machen. Du kannst nicht vielleicht beim Seitheben von 10 Kilo auf 12 Kilo gehen. Du kannst auch nicht beim Bankdrücken das Gewicht um 20% erhöhen. Nur das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht auf dem Schirm haben, weil ein Sprung von 10 auf 12 ist eben nicht so hoch. Und dort wäre es sinnvoll, eben über die Rep-Range zu gehen. Wenn du zum Beispiel im Seitheben vorher eine Rep-Range von 10 bis 15 gemacht hast, dann könntest du jetzt hergehen und eine Rep-Range von 15 bis 20 machen. Und wenn du dann die 20 erfüllt hast oder voll gemacht hast, dann gehst du wieder eine Rep-Range zurück und erhöhst die absolute Intensität. Und so könntest du dort vorgehen. Das heißt, es gibt kein Progressionsmodell, was immer die richtige Wahl ist. Es gibt dort, oder aufgrund von intraindividuellen Unterschieden, musst du schauen, welche Progression du bei welcher Muskelgruppe Anwendung findet. Ja.
Also das Wichtigste finde ich halt, dass man sich halt wirklich anschaut, welche Übung habe ich jetzt vor mir, welche Sprünge an absoluter Intensität sind vorhanden, wie du es ja auch eben mit den Kurzhanteln beschrieben hast. Und davon ist dann halt wirklich abhängig, welches Progressionsmodell ich sinnig nutze. Da kann ich natürlich auch noch viel, viel darüber steuern, ob ich vielleicht auch Top- und Downsets nutze, um in verschiedenen Intensitätsbereichen, absoluten Intensitätsbereichen in einem Workout zu arbeiten, in einer Übung zu arbeiten, ist halt auch aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Variante, verschiedene absolute Intensitäten zu progressieren in einem Workout. Und das kommt extrem darauf an, wie kann ich die absolute Intensität halt, in wie kleinen Maßen kann ich sie halt von Workout zu Workout oder von Satz zu Satz vielleicht sogar anpassen. Daran ist das Ganze dann angelehnt und dann kann halt alles funktionieren, von Double Progression, Triple Progression, Wave Progression, alles kann dann funktionieren, wenn es sinnig ist in dem Maße. Ja. Gut, ich glaube, haben wir alle, die ich rausgesucht hatte, absolviert, wa? Ja. Fleißig. Eine Stunde 10.
Ich habe heute ein bisschen länger. Ja, oh, okay. Ja,
der Nils ist heute ganz redebedürftig. Der ist richtig. Das neue
Gym gibt dir
richtig Aufschwung. Der ist richtig so Feuer.
Ja, aber ich wollte auch alle Fragen beantworten.
Finde ich halt gut. Ne? Da, wenn die Leute schon ihre Fragen einreichen, dann wollen wir das auch bestmöglich tun. Vielen, vielen Dank an alle, die Fragen wieder reingehauen haben. Nächstes Mal wieder machen und wie immer am Ende ganz, ganz wichtig, Screenshot machen, Hashtag WannaRam Hammercurl.
Ja? Oh, eine Sache noch, das muss ich erzählen. Eine Sache noch. Ich habe im alten Gym, hatte ich in der zweiten Push-Session nach den Schließungen, habe ich nicht gebencht, ich habe mit Kurzhanteln Bankdrücken gemacht, weil ich eben noch Ellbogenschmerzen hatte und ich da nicht schon wieder benchen wollte. Und dann habe ich auch nur mit 20 Kilo Kurzhanteln gebencht. Und als ich dann aufgestanden bin, habe ich die 20er noch gehammercurlt, weil die Versuchung so groß war. Das wollte ich nur sagen.
Es ist eine große Passion, Hammercurls. In dem Sinne, Freunde, auch eine Bewertung bei iTunes, freuen wir uns sehr darüber. Wie gesagt, Screenshot machen. Und dann hören wir und sehen wir uns im nächsten Podcast oder zur nächsten Naturopathie-Serie wieder. Macht's gut, viel Spaß beim Restart in den Gyms und wir schnacken.